Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Das buddhistische Handgepäck mit Silvia Wetzel und Christa Spannbauer. Heute widmen wir uns der Krankheit als Weg oder, ich weiß nicht, Krankheit als Chance, wie ja auch ein Buchtitel heißt, der von sehr vielen Menschen gelesen wurde. Die Krankheit, Silvia, eine große Herausforderung im Leben eines jeden Menschen, manche schon sehr früh in ihrem Leben, manche erst später in ihrem Leben. Doch was kann die Krankheit uns denn vielleicht, wenn sie einer der Götterboden ist, wie wir ja in der letzten Folge bereits sagten, was kann uns denn die Krankheit vielleicht lehren?
Ja, zunächst ist es vielleicht wirklich wichtig zu sagen, krank zu werden ist eine Art zu leiden und Leiden tut weh. Also das wegzudiskutieren, indem man sagt, ist halt ein Götterbote, ist alles in Ordnung, ist völlig übertrieben. Der Buddha nennt das natürliches Leiden, Alter, Krankheit, Sterben und noch einige andere Leiden. Und er sagt, das tut weh. Und es wird das ganze Leben lang wehtun. Es ist nicht, wenn man ein paar Mal meditiert hat, dann ist es weg und man nimmt alles völlig gelassen. Das sind völlig überzogene Vorstellungen. Krank werden tut weh. Und manche Krankheiten mehr als andere. Und es ist unangenehm. Ganz einfach. Aber ich meine, ich sage jetzt mal was Privates. Ich hatte Jugendrheuma in den Handgelenken, in den Kniegelenken und von 18 bis 48, 30 Jahre lang regelmäßig Ischias-Anfälle. Die ganze Familie ist anfällig für Ischias, meine Großmutter, meine Tante, meine Mutter. Und dieses Leiden wünsche ich niemand, weil es ist nicht zu planen. Plötzlich wacht man auf und kann nicht mehr aufstehen. Ich habe mich aus dem Bett gerollt, auf dem Erde zur Tür gekrabbelt, mich am Türstock wieder hochgerangelt. Und da hat nur eine Spritze geholfen. Und nach ein paar Jahren war ich ja in Dharamsala, also etwa, ja genau, 10 Jahre, nachdem ich diesen Ischias-Anfall bekam, habe ich das erste Mal mit dem tibetischen Arzt darüber gesprochen. Er hat es natürlich mit der Pulsdiagnose sofort gemerkt, wo meine Schwachstellen sind. Und dann hat er mich gefragt, ob ich Buddhismus praktiziere. Und dann sage ich ja. Dann sagt er, sobald die Schmerzen vorbei sind, also er hat mir auch tibetische Medizin, aber gegeben und es hat dann auch alles gut geholfen, hat er gesagt, machen Sie Niederwerfungen. Und eine Yoga-Freundin sagt mir, das ist wie eine Art schneller Sonnengruß. Und das ist Rückenschule, nennt man das heutzutage. Und das habe ich eben gemacht bis vor 10 Jahren, regelmäßig, sobald ich keine Schmerzen hatte, jeden Tag mindestens 21 lange Niederwerfungen auf dem Boden. Und es war eine gute Stärkung für den Rücken, aber es hat trotzdem 30 Jahre lang gedauert. Und auch hierher musste mal die Ärztin aus Ludwigsfelde kommen und mir eine Spritze geben, weil ich konnte nicht mal zu ihr hinfahren, auch nicht mal mich fahren lassen. Also ich weiß, was heftige Schmerzen sind. Meine Mutter hatte auch Ischias, das habe ich auch mitgekriegt. Meine Oma hatte ein schlimmes Bein, das habe ich auch mitgekriegt. Ja, also ich kenne Krankheit auch aus der Familie. Und das ist unangenehm, aber wir waren alle so dankbar, dass es Hilfe gibt, dass es Medizin gibt, dass es Ärztinnen und Ärzte gibt und krankengymnastische Übungen und so weiter, die man machen kann, um sozusagen gute Bedingungen zu schaffen, dass man wieder normal leben kann. Also in dem Sinne kenne ich Krankheit gut, aber ich habe auch gelernt, ich bekomme Hilfe. Und das, finde ich, ist mal ein Punkt, worüber man sehr, sehr dankbar sein kann. Wir leben nicht irgendwo in einem abgeschotteten Tal oder sonst wo, keine Hilfe kommt. Ja? Sondern wir haben in der Regel, selbst wenn man ein bisschen weiter fahren muss, wir hatten Glück, wir hatten ein Kreiskrankenhaus in unserem Ort, wo man also auch damals sofort versorgt wurde, wenn was war. Aber das war kurz vorm Abitur, also war ich sowieso bald weg. Aber wir haben medizinische Versorgung. Also das ist das Erste. Krankheit gehört zum Leben dazu. Sie kann einen unterschiedlich treffen. Ich habe noch ein Nachbarkind erlebt, Furchtbar, das ist mit 3 Jahren an Leukämie gestorben. Ich kannte den kleinen Buben, habe den manchmal auch spazieren gefahren und gehütet. Dann stirbt er an Leukämie. Und ich habe einen Vetter, Cousin, den ich sehr, sehr mochte, der sich auch für Meditation interessiert hat und für biologische Landwirtschaft und so. Der ist mit 23 Jahren an Morbus Crohn gestorben. Das ist eine Krankheit, die man damals in den 80er Jahren nicht heilen konnte. Heute könnte man sie heilen. Ja, also ich kenne Krankheit, auch im nahen Umfeld. Ich kenne Todesfälle. Ein Klassenkamerad von mir, mit dem ich Abitur gemacht habe, ist verblutet an einer OP, einer Mandel-OP. Der war unerkannter Bluter. Ja. Der war 19. Mit dem bin ich 9 Jahre in die Schule gegangen. Also es war furchtbar. Also ich kenne Krankheit und ich finde es furchtbar. Also es tut einfach weh, aber es gehört zum Leben dazu. Und ich bin dankbar, dass es Medizin gibt, dass es medizinische Verfahren gibt, dass es Menschen gibt, die sich damit auskennen. Aber ich weiß auch, es gibt Krankheiten, die kann man nicht abstellen. Ja? Die sind vielleicht chronisch. Ja? Was mir hilft, ist wertschätzen, dass man Hilfe bekommt. Das ist das Wichtigste. Und dann die Anerkennung, das gehört zum Leben. Und ich fand bei den Tibetern einen schönen Hinweis. Die sagen, es gibt 3 Arten von Krankheiten. Die erste Art von Krankheit kann man mit Diät und guten Übungen heilen. Also die haben ja auch viele Vorstellungen, wie man essen soll, dass man wieder zu Kräften kommt oder dass bestimmte Imbalancen ausgeglichen werden. Dann sagen sie, es gibt Krankheiten, die brauchen Medizin. Und da haben sie ja tibetische Medizin, viele Naturheilverfahren. Da braucht man eine Unterstützung durch Kräuter und dergleichen, damit man die Imbalance wieder ausgleichen kann. Und dann sagen sie, es gibt karmische Krankheiten, also die man nicht mit guten Lebensbedingungen, Diät und Medizin heilen kann. Das Einzige, was man da machen kann, ist beten. Gebete sprechen, und das machen die Tibeter auch. Die machen dann auch Pujas, rituelle Liturgien zum Wohle einer Person, zur Genesung einer Person. Und ich habe das auch gemacht. Das hat mir so eingeleuchtet. Ich habe immer schon als Kind, wenn jemand krank war in der Verwandtschaft, habe ich mein Abendgebet und mein Morgengebet damit abgeschlossen, dass möge die Tante und der Onkel und der Hund und die Katze und so mögen sie wieder gesund werden. Also fand ich irgendwie hilfreich, weil ich meine, die erleben natürlich auch, bei manchen Krankheiten kann man nichts machen. Und da hilft diese spirituelle Dimension, zumindest nicht zu verzweifeln. Dann weiß ich, ich kann wenigstens beten. Ja? Aber nochmal, ich bin dankbar für sehr viele Aspekte der westlichen Medizin, dass man da helfen kann.
Ja, gleichzeitig glaube ich, ist es trotzdem auch wichtig, da gerade nochmal nachzuhaken, wenn wir von der westlichen Medizin sprechen, weil das ja schon sehr von der Aufklärung und von dem mechanistischen Weltbild natürlich infiltriert und von der Idee, dass ja der Körper eigentlich mehr so ein bisschen wie eine Maschine ist Arzt kommt jetzt und repariert das Ding. Ja, ja. Also ich kenne das von meinem Kardiologen sehr gut. Wenn der mit mir spricht, dann spricht er mit meinem Herzen eigentlich mehr so, als wäre ich das Auto und mein Herz der Motor. Ne? Und im besten aller Fälle funktioniert der Motor ganz gut. Das ist schon etwas, was schwierig ist für uns hier im Westen, also dieses Erbe des mechanistischen Weltbildes. Siehst du das auch so?
Ja, ich finde es schwierig, aber ich hatte auch noch das Glück, mit Hausmitteln aufzuwachsen. Weil also auf dem Land bei uns, war zwar eine Kleinstadt mit Kreiskrankenhaus und allem drum und dran und moderner Medizin, aber es gab noch viele Leute, die Hausmittel kannten. Und bei uns zu Hause wurde lange keine mit. Also man hat erst mit Hausmitteln probiert und irgendwann, wenn es nicht mehr anders ging, ist mal zum Arzt gegangen. Und die Ärzte haben das akzeptiert. Und später habe ich dann die tibetische Medizin kennengelernt. Das fand ich sehr hilfreich. Und dann hatte ich hier, als ich dann wieder zurück war, habe ich in den 80ern, 90ern einen Mediziner kennengelernt, der auch Homöopathie praktiziert hat. Und der hatte selber mal Ischias gehabt. Von daher hatte ich natürlich Vertrauen zu ihm. Und ich denke, es war auch seine Behandlung, die geholfen hat. Wobei ich natürlich auch viele Leute kenne, die sagen, sag mal, spinnst du? auf so Kügelchen zu vertrauen, da kann man ja gar nichts messen. Das ist ja nicht messbar, irgendeine Substanz drin, die man versteht. Also ich glaube, dass das hilft. Und ich weiß natürlich nicht, wie viel davon positives Denken ist oder was auch immer. Aber ich glaube sowieso, dass eine positive Haltung der Zuversicht ein Faktor ist im Heilprozess. Und wenn man sich ständig Sorgen macht, dass die Krankheit noch schlimmer wird und es sowieso nicht hilft oder sich zudröhnt mit zu vielen Medikamenten, ich glaube nicht, dass das gut ist. Aber ich meine, ich weiß, die Leute sind verschieden, selbst in meinem Bekanntenkreis schwören manche auf Naturheilverfahren und andere sind völlig dagegen. Und ja, ich habe zum Glück seit 30 Jahren eine Ärztin, eine richtig klassische Ärztin, die aber auch Naturheilverfahren macht und die auch Akupunktur macht und die völliges Verständnis hat für auch tibetische Medizin, findet es interessant. Und die hat eine Lehrpraxis für die Charité. Also ist nicht irgendwie so ein bisschen eine Quacksalberin, sondern eine richtig gute Ärztin, finde ich. Und ich habe mir immer solche Leute gesucht, die eben auch die Psyche jetzt nicht jetzt nur krankheitsorientiert, sondern einfach die Heilkräfte des Denkens, des Fühlens, der eigenen Haltung mit ansprechen. Aber trotzdem gibt es natürlich Krankheiten, die sind sehr, sehr schwierig. Jetzt auch, ich habe zwei Bekannte, die haben Long-Covid. Die eine ist Anfang 60, nee, die wird erst 60 und die andere wird 80 dieses Jahr. Es ist schon hart. Es waren beides aktive Menschen und jetzt haben sie Long-Covid, was lange nicht erkannt wurde. Obwohl die eine ist Ärztin in Berlin. Also die kennt sich eigentlich aus. Aber bis die jemand gefunden hat, der über Long-Covid Bescheid weiß und es versteht, ist heftig. Ja, also, und da ist halt die Frage, kann ich mich darauf einlassen, dass das so ist? Kann ich das annehmen? Und ich denke, das ist hilfreich, wenn man die Krankheit, die man hat, anerkennt. Und es ist natürlich auch hilfreich, wenn man sich mit anderen Menschen, die auch diese Krankheit haben, zusammentut. Es wäre dieses Selbsthilfegruppenprinzip. Das finde ich sehr hilfreich. Habe ich also selber zwar nie mitgemacht, weil ich es nicht brauchte. Und als ich jung war, gab es das noch nicht. Aber ich kenne natürlich eine ganze Reihe Leute, die dann jetzt Long-Covid-Gruppen haben oder was auch immer, Krebsfolgeerscheinungen oder sowas. Und die damit sehr glücklich sind. Also ich denke auch da wieder Beziehungen. Beziehungen sind wichtig.
Mhm. Ja. Ja, und ja auch das, was in der Body-Mind-Medizin jetzt und in der Komplementärmedizin ja ganz, ganz normaler Bestandteil ist, zu sprechen, ja, gemeinsam ja, zu ja, sprechen ja. Und sich auch um seine Psyche zu kümmern.
Ja, ja,
und ja, das genau das, was ja durch die normale Schulmedizin ja so lange vernachlässigt war. Es findet ja schon eine schleichende Revolution statt in diesem Bereich. Ne?
Ich meine, es wird auch mehr auf Vorsorge geachtet, also dass man auch selbst manche können ihren Tai-Chi-Kurs als Vorbeugung, ja, Prophylaxe absetzen sogar. Ja. Finde ich toll, dass es manche Krankenkassen machen. Ja, auch Meditation unter bestimmten Voraussetzungen. Ja. Also aus meiner Erfahrung ist eine Verbindung von Hausmitteln, Naturheilverfahren, Netzwerk von Menschen, die ähnliche, in einer ähnlichen Situation sind, unglaublich hilfreich, mit schweren Krankheiten umzugehen. Ich meine, bei den kleineren Krankheiten ist es alles nicht so schlimm. Aber es gibt halt schwere Krankheiten, die sind sehr, sehr große Herausforderungen. Und ohne Menschen, das ist immer wieder meine Hauptthese, wir brauchen Menschen, die uns beistehen. Sowohl medizinisch, von der Gesundheit her, Heilverfahren, aber auch emotional. Die uns trösten, die mit uns spazieren gehen oder uns was vorlesen, wenn es uns nicht gut geht und so. Ja.
Ja, das ist ja auch das Spannende mit der Entstehungsgeschichte von MBSR, die dir ja bestimmt auch bekannt ist, mit John Kabat-Zinn, der ja mit in Anführungszeichen austherapierten Patienten begonnen hat zu arbeiten. Und da seitdem ist ja schon auch wissenschaftlich belegt und erforscht, wie, in welchem Ausmaße ja auch Meditation und Yoga tatsächlich eingreifen können in schwerere Krankheitsbilder,
ja.
Bluthochdruck,
ja.
Ne?
Ja.
Herzkrankheiten.
Ja. Finde ich sehr
hilfreich. Da wird es ja ganz spannend, also ja. gerade für dich ja auch als Meditationslehrerin an dem ja. Punkt.
Aber weißt du, wenn Menschen krank sind, rate ich denen immer, entweder wenn sie mehr in der Psyche Schwierigkeiten haben, sich eine psychotherapeutische Begleitung zu holen, oder ich frage sie einfach, bist du offen für Naturheilverfahren, bist du offen für tibetische Medizin, weil ich weiß, mein tibetischer Arzt in Berlin, zu dem kommen Leute mit Krebs und mit allen möglichen Krankheiten, die austherapiert sind, die nirgendwo mehr Unterstützung finden, und er versucht halt mit der tibetischen Medizin und aber auch mit, ja, hat noch eine Krankengymnastenausbildung gemacht. Und es ist unglaublich gut, was der macht. Und er sagt, da kommen viele Fälle zu ihm, die völlig fertig sind, weil niemand mit ihnen mehr was anfangen kann. Also ich bin froh, dass es das ganze Netz von Naturheilverfahren und anderen Ansätzen gibt. Und es gibt ja inzwischen schon ein paar Ärzte, die das unterstützen. Mhm. Ja. Aber also ich ermutige meine Leute auch dazu, sich, wenn sie mit der medizinischen Betreuung nicht zufrieden sind, sich da Unterstützung zu holen. Aber ich finde sowieso das Wichtige, dass man mit der Hausärztin einfach einen guten Draht hat und offen reden kann. Sonst funktioniert es ja auch nicht gut.
Ja, aber lass uns doch nochmal drüber reden, über etwas, was mich schon seit langem beunruhigt und was du ja bestimmt auch kennst. Das kennen wir ja aus spirituell therapeutischen Kreisen, dass ja Menschen, die bereits erkrankt sind, ja häufig nochmal mit einem zweiten Leiden konfrontiert werden, weil die Leute an ihr Umfeld sich fragt, wieso bist du eigentlich krank geworden? Also dieser inhärente Vorwurf,
ja, den ja, sich ja viele
Menschen, du bist doch vielleicht selber schuld, das ist ja etwas im spirituellen Kontext durchaus ein bisschen Mainstream zu sagen, Krankheit könnte auch selbstverschuldet sein. Oder im Psychotherapeutischen nachzugucken, was stimmt denn mit dir emotional nicht? Ne? Wie siehst du da die Entwicklung? Ich fand es immer sehr beunruhigend, dass Menschen sich noch mit diesem Vorwurf in irgendeiner Art und Weise konfrontiert sehen.
Also ich halte das für Überheblichkeit, für Arroganz, für eine Folge von Maschinendenken. Man denkt, der Körper ist eine Maschine, und wenn da was nicht funktioniert, hat irgendjemand was falsch gemacht, und da... Gut, natürlich kann man auch die Außenwelt dauernd beschuldigen, das liegt am Wetter und das liegt an der Luft und das liegt an der Nahrung und so, die ist schuld, ja, also ist einfach die moderne Gesellschaft ist schuld. Aber auch die andere Seite, das ist die Überheblichkeit von manchen Meditationsverfahren, die eben dem Maschinendenken verfallen. Die denken, es gibt Techniken, die wende ich an, 1, 2, 3, 4, 5 und dann ist alles wieder gut. Das ist ein technisches Denken und das ist größenwahnsinnig, finde ich. Also natürlich kann man was tun, aber mein Bild ist immer der Garten. Ich bin auch mit Garten aufgewachsen. Also man kann ein Setting schaffen. Man kann die Erde vorbereiten, man kann Samen säen, man kann gießen, vor der Sonne schützen und so weiter. Aber was wächst, das hat man nicht im Griff. Das kann man nicht bestimmen. Und man sagt ja auch, manche Leute haben grünen Daumen. Das heißt, ich weiß auch nicht, was du da machst, aber irgendwie bei dir gelingt es. Ja, man weiß es nicht. Und die Tendenz ist wirklich mit allen Verfahren, die es gibt, ob jetzt Achtsamkeit oder was auch immer, ja, dass man glaubt, man verwechselt es mit einer technischen Methode, wo man etwas bewirken kann. Und ich meine, ich rede mir manchmal den Mund fusselig in Kursen und auf Vorträgen und auch in meinen Büchern. Hallo, Meditation ist wie das ganze Leben keine Technik, mit der man irgendwas erzwingen kann. Man kann versuchen, seine Erfahrungen anzugucken, welche Bedingungen sind förderlich. Ja? Und ja, ich meine, letztlich ist Medizin, also zumindest die Naturheilverfahren, ist ein Beobachtungssystem. Man probiert was aus und guckt, wie es wirkt. Und wenn es nicht wirkt, dann probiert man was anderes. Aber da ist auch ein Verständnis, dass Menschen verschieden sind. Das kommt ja auch noch dazu. Und bei diesem Maschinendenken blendet man irgendwie aus, dass jeder Mensch anders ist. Und so, also diese Technik hilft, diese Technik hilft, diese Technik hilft, mach nur das. Aber die Leute sind verschieden. Manche brauchen was Entspannendes, was das Herz öffnet, was beruhigt. Andere, die so ein bisschen lahm sind und träge, die brauchen mal ein bisschen... klare Strukturen, bemühe dich mal, mach doch mal das und das und zwar regelmäßig und nicht jede Woche was anderes, sondern mach das mal 3 Monate lang. Also da muss ich mir immer die Leute angucken und ich denke, dass ein guter Arzt oder eine gute Ärztin, die guckt sich auch die Leute an. Aber diese Schuldzuweisung, die finde ich grauenhaft, weil das ist so, als ob wir unser Leben in der Hand hätten. Aber wie der Buddha so schön sagt, Leben ist auch Leiden. Und warum? Weil alles unbeständig ist. Nichts ist von Dauer. Und es ist so komplex, das Leben, dass man es nicht völlig in den Griff kriegt. Selbst der Buddha hat es gesagt, auch mit seinen Methoden nicht. Es kommt immer auf die Leute an und auf den Kontext, ob das passt mit dieser Übung oder nicht. Deswegen, es gibt ja nicht so viele Übungen, weil den Leuten das langweilig ist, natürlich auch, ist auch ein Grund, aber sondern weil die Leute so verschieden sind und in verschiedenen Lebensphasen unterschiedliche Dinge, Übungen, Anregungen brauchen.
Und trotzdem noch mal eine Schicht tiefer gedacht, ja. Es kommt ja nicht von ungefähr, dieses Krankheit als Strafe oder Krankheit selbstverschuldet. Im Christentum gilt ja dann die Krankheit schon auch, galt sie schon als eine Strafe für begangenes Unrecht. Oder gibt es im Buddhismus nicht auch sowas wie Ursache und Wirkung und Karma und hättest du halt nicht das gemacht, dann würdest du jetzt nicht krank sein? Es gibt schon auch diese Strömung im Buddhismus.
Es gibt dieses verkürzte lineare Denken in allen Religionen, weil Menschen so denken. Und nicht, weil die Religion blöd ist, sondern es gibt die Neigung, also der Buddha sagt noch sehr klar, Leiden kommt vor, weil alles sich verändert und das Leben so komplex ist, es gibt keine Instanz, die Erfahrung besitzt und kontrollieren könnte. Das sagt der Buddha. Ja? Aber wir denken dann, also ich meine, die tibetische Tradition hat auch so Listen. Wenn man hässlich ist, dann hat man im letzten Leben viel Wut gehabt. Und wenn man schön werden will im nächsten Leben, soll man Geduld praktizieren. Oder wenn man eine hässliche Stimme hat, dann hat man im letzten Leben gelogen. Also das ist eine linear monokausale Erklärung. Und ich sage immer, ich betrachte sämtliche Karma-Lehren als Pädagogik, wenn das hilft. Also wenn die Angst davor, hässlich zu werden im nächsten Leben, mich inspiriert oder eine Person inspiriert, mehr Geduld zu üben, dann finde ich das in Ordnung, ja, wenn es anders nicht geht. Ja, also es ist eher, ich betrachte diese ganzen Lehren, die so linear sind, als Versuch von Menschen mit der Unverfügbarkeit und der Unkontrollierbarkeit des Lebens umzugehen. Und da wir ja einen Verstand haben, der auch zu vielem in der Lage ist, auch viele gute Sachen bewerkstelligen kann. Also wir haben schon viel erreicht mit dem Verstand. Ja? Aber dann denkt man, man kann das auf alle Bereiche übertragen und das ist einfach ein Fehler. Und es gibt in der Tradition immer wieder Leute, die das hinterfragen. Also bei den Zen-Leuten gibt es ja ganz viele Zen-Koans, die dieses ganze lineare Denken auf den Arm nehmen und hinterfragen und lächerlich machen. Aber weil Menschen linear denken, weil viele Erfahrungen sind eben linear monokausal erklärbar, denken sie halt so und missinterpretieren die Lehren. Und ich finde es unfair zu sagen, die Religionen sind schuld, dass das so. Natürlich, es sind halt Menschen. Und solange Menschen Angst haben und was nicht verstehen und nicht das Vertrauen haben zu sagen, ich tue, was ich kann, ja, und den Rest überlasse ich dem Universum oder dem Kosmos oder Gott oder wie auch immer. Und wenn mir das hilft zu sagen, also es gibt doch diesen Spruch, wen Gott liebt, den prüft er. Das heißt, Menschen, die leiden, die haben sich dann irgendwann gedacht, naja, vielleicht ist eine Prüfung. Und wenn ihnen das hilft, mit dem Leiden geduldiger umzugehen, das ist doch prima. Aber ich meine, wenn man das dann verabsolutiert, dann wird es echt schräg. Und leider haben viele Menschen heutzutage dieses Maschinendenken, auch ich meine, ich erlebe immer wieder Leute in Kursen, die sagen, kannst du mir eine gute Methode geben, wodurch ich ganz schnell lerne, mich besser zu entspannen, damit ich mehr arbeiten kann? Sage ich, nö, kann ich nicht. Ich kann dir ein paar Tipps geben, wie du weniger arbeiten kannst, damit du nicht immer so erschöpft bist und nicht immer bis zum Limit gehst. Ich meine, das ist auch diese, also ich finde die ziemlich bösartig, die Theorie, dass Burnout eben, naja, bist halt selber schuld, ist halt depressiv, ja, ja. Also wenn du ein bisschen besser aufpassen würdest, dann könntest du ja, unkaputtbar sein und immer funktionieren. Aber es geht halt nicht. Menschen sind halt ja, auch mal müde. Und wenn einem niemand mehr vorlebt, wie eine Balance von Arbeit und Entspannen, Arbeit und Freizeit, wie man das leben kann, dann wird es echt schlimm. Und wenn ich schon das Wort Work-Life-Balance höre, dann rege ich mich immer auf, weil Arbeit und Leben sind kein Gegensatz. Ja? Die gehören zusammen. Da denkt man überhaupt nicht mehr, dass Entspannung notwendig ist. Runterfahren, spielen, Blödsinn machen. Ja? Und das kann man halt leichter mit Leuten. Wenn man immer alleine rumhockt, dann wird man halt Smartphone-süchtig, mediensüchtig, welcher Art auch immer.
Ja, ich glaube, das haben wir ja auch, ich finde, die Salutogenese hat es gut erklärt, dass ja auch Krankheit und Gesundheit keine Gegensätze sind. Wir Eben. Denken ja in unserem westlichen Denken auch, es sind hier zwei Gegensätze. Genau. Letztendlich sind Gesundheit und Krankheit ja ein Kontinuum, es genau. fließt. Genau. Ja. Und es gibt ja Menschen, die sind krank, aber die würden sich nicht als krank bezeichnen, ja. weil sie sich als gesund erleben.
Ja.
Und es gibt Menschen, die sind weitgehend gesund, aber sind trotzdem ständig krank, weil sie sich als krank erleben. Ja. Also ja. ich glaube, das hilft auch, das Ganze mehr als etwas Fließendes ja. zu sehen und nicht als etwas sich Ausschließendes.
Aber ich meine, der Verstand kann halt nur durch Hierarchien ordnen. Mhm. Entweder oder, besser, schlechter. Also Gesundheit ist gut, Krankheit ist schlecht, während wenn ich polarer denken kann oder diese Spannungen, es sind ja auch Spannungen. Ich meine, es ist ein Unterschied, ob ich gesund bin oder krank bin, ob ich mir einen Arm gebrochen habe oder ob er nicht gebrochen ist, es ist ein Unterschied, eindeutig. Aber wie ich damit umgehe, ob ich das einfach, in dem Sinne wieder Krankheit, ist möglich. Krankheit ist Teil eines Lebens. Manche haben mehr Glück, sagen, kann man dann sagen, aber das ist nicht moralisch aufgeladen. Also wenn man sagt, glücklich. Aber wenn man das sagt, ja, du lebst halt gesünder und deswegen bist du gesünder und so, das finde ich ziemlich schräg. Weil ich weiß auch nicht, warum ich so eine relativ gute Konstitution habe. Hab sie halt. Ja, und ich bin sehr dankbar dafür. Also ist vielleicht auch nochmal gut. Wenn man gesund ist, dankbar sein. Und wenn man krank ist, kein Drama draus machen, sondern sagen, okay, das gehört zu meinem Leben dazu. Jetzt versuche ich, das Beste draus zu machen. Und wenn mir da die Karma-Lehren helfen, mich ein bisschen ethischer zu verhalten, ist ja schön. Aber diese Hybris, diese Arroganz zu denken, man bräuchte bloß ein paar Methoden und dann könne man immer gesund sein und unkaputtbar, das ist Größenwahn. Aber ich meine, das ist halt der Zeitgeist. Machen, machen, machen. Jetzt glauben sie ja, dass sie alles mit KI, mit sogenannter KI, künstlicher Intelligenz, regeln können. Alles.
Die wird vielleicht nicht krank werden, die künstliche Intelligenz. Ja, du hast jetzt schon ja Dankbarkeit und Gelassenheit genannt als Qualitäten, die im Umgang mit Krankheit sehr hilfreich sind. Magst du vielleicht zum Schluss noch Qualität, eine oder zwei dazu vielleicht erklären, die besonders hilfreich sind im Umgang mit Krankheit, mit etwas, dem wir jetzt nicht entgehen können?
Also Freude, wenn es gut läuft, Mitgefühl, wenn es schwierig ist, und da hilft mir immer, mir klarzumachen, es gibt auch andere Leute, die krank sind. Also dieses Prinzip geteiltes Leid ist halbes Leid und das kann man ja auch sozusagen in der Vorstellung machen. Und das hilft mir sofort, weil ich wusste natürlich, als ich Ischias hatte, dass es viele Leute gibt, die auch Ischias haben. Ein paar habe ich gekannt, aber von den anderen wusste ich vom Arzt her. Der hat mir das halt auch erzählt. So Junge erwischt es nicht so oft, aber manchmal halt doch. Ich kenne da die und den und die und den. Also geteiltes Leid ist halbes Leid. Und aber auch sich freuen über Gesundheit. Geteilte Freude ist doppelte Freude und es ist ziemlich hilfreich. Also wieder Beziehungen. Bezogenheit auf andere, Verbundenheit mit anderen, Geduld. Ja, Geduld. Geduld mit Problemen, die es halt im Leben gibt. Ja, aber auch, das finde ich auch schön, Sie sagen immer, man soll auch Geduld haben mit der Praxis, die nicht immer so funktioniert, wie wir es gerne hätten. Und dann sagen die größte Art von Geduld ist mit Leerheit von Zuschreibung, also Geduld damit, dass letztlich das Leben nicht kontrollierbar und verfügbar ist. Man kann ein bisschen was tun, aber Geduld, Geduld, Geduld. Gelassenheit. Ja, Gelassenheit. Mei, es kommt halt vor. Gehört zum Leben. Finde ich sehr hilfreich. Aber die Freude, wenn es gut läuft. Und selbst mit Einschränkungen. Ja, ich habe ja nur zweimal im Jahr einen Ischiasanfall gehabt. Das heißt, ich war 363 Tage im Jahr ischiasfrei. Also das war mir schon, auch als junger Frau, sehr bewusst, dass das ab und zu mal vorkommt und ist schlimm, aber nicht das ganze Jahr über.
Ja, schön. Ja, vielen Dank. Dann nehmen wir uns das zu Herzen, wenn es uns mal mit der Krankheit schlimm kommt. Und ich denke, du kannst uns jetzt noch dazu eine Übung empfehlen und anleiten im Folgenden.
Das mache ich gerne.
Ganz vielen Dank.
Und jetzt machen wir eine kleine Übung zum Umgehen mit Krankheit. Oder zum Umgehen mit Krankheit und Gesundheit. Denn beides gehört zusammen. Und zunächst schauen wir wieder, dass wir einigermaßen stabil, aufrecht und entspannt sitzen, so gut es geht. Können die Haltung nochmal verändern. Und wenn sie dann angemessen ist für jetzt, bewegen wir uns einige Momente nicht und lassen die Gedanken frei schweifen. Und dann achten wir auf die innere Haltung, unsere Motivation, unsere Absicht. Wir fragen uns oder lassen die Frage wirken, warum will ich jetzt diese Übung machen, wozu, was wünsche ich mir? Und wir warten, was da auftaucht und bei Bedarf können wir diese Motivation und Absicht ein bisschen erweitern in Richtung Verbundenheit mit anderen. Und ein Vorschlag, möge die Übung mein Herz öffnen und meinen Geist klären, sodass ich die Verbundenheit mit anderen in Glück und in Leid, in Gesundheit und Krankheit mehr zur Kenntnis nehme, mehr spüre und auch mit Offenheit anderen begegne und ihre Erfahrungen annehmen kann. Und dann können wir einige Momente dem natürlichen Atemrhythmus folgen, mit Ja, Danke, mit Annehmen und Loslassen oder ohne Worte. lassen wir die Frage auf uns wirken. Wie fühle ich mich, wenn ich gesund bin? Wir können unsere jetzige Situation angucken. Wenn wir gerade krank sind, dann ein bisschen zurückgehen in der Vergangenheit langsam und Phasen erinnern, wo wir gesund waren. Wie haben wir das erlebt? Haben wir da Dankbarkeit gespürt, Freude, Anerkennung, Wertschätzung dafür, dass wir relativ gesund sind? Phasen im Leben hatten, vielleicht auch immer wieder haben, wo es uns ziemlich gut geht. Wir können uns jetzt einige Momente einfach ganz bewusst darüber freuen, dass wir Phasen der Gesundheit kennen, erlebt haben. Vielleicht gab es Phasen im Leben, wo wir zwar ein bisschen krank waren, aber trotzdem viele Alltagsdinge tun konnten. Nicht nur im Bett lagen und hilfsbedürftig waren. Wir denken an Phasen im Leben, wo wir ein bisschen krank waren, aber dennoch einiges selber tun konnten, für uns sorgen konnten. Wie haben wir das wahrgenommen? Wie sind wir damit umgegangen? Konnten wir wertschätzen, dass wir vieles tun können? Oder war der Fokus ganz auf das gerichtet, was nicht möglich ist? Auf die Einschränkungen, auf die Schmerzen? Die Beeinträchtigungen. Und wir können uns jetzt einige Momente darüber freuen, ganz bewusst, dass wir selbst bei gewissen Krankheiten einiges tun konnten. Nicht völlig eingeschränkt waren. Wir freuen uns über das, was dennoch möglich war. Und im nächsten Schritt wenden wir uns Phasen der Krankheit zu. Zunächst die Frage, sind wir jetzt gerade krank? Wie krank? Völlig eingeschränkt? Ein bisschen eingeschränkt? Kennen wir diese Art von Krankheit? Begleitet sie uns schon länger? Wie gehen wir damit um? Und wenn wir gesund sind, denken wir, gehen wir in der Zeit ein bisschen zurück an eine Zeit, wo wir krank waren. Wie sind wir da mit der Krankheit umgegangen? Was hat uns da bewegt? Was stand im Vordergrund? Primär das Kranksein. Was steht jetzt im Vordergrund? Das, was wir alles nicht können. Gibt es Dinge, die wir trotzdem, trotz unserer Krankheit tun können oder damals tun konnten? Lesen, mit jemand sprechen, unser Frühstück zubereiten. Vielleicht ganz kleine Spaziergänge, zum Fenster rausgucken. Wir können jetzt ganz bewusst uns über das freuen, was trotz Krankheit möglich war und möglich ist. Jetzt, heute oder bei der letzten Krankheit. Jetzt können wir diese kleine Übung zusammenfassen, auf den Punkt bringen mit der Frage, was ist mir jetzt klarer geworden, deutlicher, was hat mich berührt? Und erwarten, was da als Antwort auftaucht. Ein Bild, ein Satz, Worte. Und lassen das einige Momente auf uns wirken. Und zum Abschluss teilen wir unsere Erfahrungen. Wir formulieren einen Wunsch, wie sich diese Übung auswirken soll auf unser Leben mit uns selbst und mit anderen. Dein Vorschlag möge diese Übung dazu beitragen, dass wir Momente der Gesundheit oder auch der relativen Gesundheit wertschätzen, anerkennen, uns darüber freuen. Und selbst wenn wir krank sind, natürlich alles tun, was die Krankheit erleichtert, aber auch uns darüber freuen, was wir trotz Krankheit noch tun können. Vielleicht sind wir so auch ein Stück Vorbild für andere im Umgehen mit Krankheit. Mögen wir, mögen alle Wesen glücklich sein, krank und gesund.